Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.
Heute ist der 14. Juni 2007, das ist der 27. Digitalk. Herzlich willkommen am PC, auf eurem MP3-Player oder wo immer ihr gerade hört. Ich bin Roger Zedi.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Thomas Hämmerli. Du bist ja auf vielen verschiedenen Feldern unterwegs. Kannst du ganz kurz sagen, was du alles machst, außer die WOT.ch? Über das reden wir dann später.
Manchmal nenne ich mich Kommunikationssöldner, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Ich habe Kolumnen in der Sonntagszeitung. Ich habe vor einem Jahr ein Buch über Zwissen geschrieben mit dem René Lüchinger und der Brigitta Wilmann. Und momentan läuft gerade noch in der letzten Zeit mein Kinofilm «Sieben Mulden und eine Leiche» in den Kinos. Das ist ein Dokumentarfilm, der versucht, unterhaltend und witzig zu sein.
Ja, und da geht es um deine verstorbene Mutter.
Meine verstorbene Mutter, das Messi-Syndrom und so ein bisschen. Wir haben eine wahnsinnige Familiengeschichte gefunden, wo es um Latin Lovers und wir haben zum Schluss gefunden, unsere Oma, die so eine österreichische Baroness war, hat sehr gerne Männer gehabt und unser deutscher Opa ist gar nicht unser Opa, sondern sie hat Opa über den vermeintlichen mit dem italienischen Conte betrogen und so hat es einen Haufen witzige Geschichten, die da drin sind.
Aber das habt ihr dann quasi post-mortem anhand von diesen Fundstücken herausgefunden?
Weil sie mäßig war, hat sie nichts weggerührt und dann war alles rum gewesen. Und wir haben dann herausgefunden, auch die Oma war mäßig gewesen. Und mein Bruder und ich haben momentan beide extrem Angst, wir könnten das Gen auch haben. Und ich habe so die Theorie vom digitalen Messi. Also ich habe so sehr wenig Sachen physisch. Habe aber in meinem Büro etwa 3 TB mit sehr vielen
gesammelten Daten.
Ja, genau.
Das Thema haben wir auch schon gehabt. Du weißt ja, unsere Gäste bringen immer irgendeinen
Link mit, genau. Ja, ich habe verschiedene aufgeschrieben.
Du hast uns eine ganze Serie geschickt, welche willst du kurz vorstellen?
Aha, ja, verschiedene. Ich würde anfangen mit dem Reinhold Götz. Reinhold Götz ist ein sehr gescheiter deutscher Schriftsteller, ein Partytier, nimmt gerne viel Drogen, kennt sich gut aus mit dem Hegel und schreibt auf der Homepage von einem deutschen Vanity Fair einen tollen Blog. Vanity Fair, das Deutsche, ist ein Scheissdreck,
aber
der Blog ist super. Okay. Das Amerikanische wiederum ist für amerikanische Innenpolitik unglaublich gut, wissen viele nicht, ist aber so. Aufmerksam gemacht hat mich auf das Doris Knecht, das ist www.dorisknecht.com, das ist die Frau, die witzige Kolumne für ein Magazin und dann im Tagi geschrieben hat. Und wenn man es weiter will lesen, dann kann man das auf dem Blog. Und dann hat es noch ein Ding, das ich noch loswerden möchte, das ist ein Lied, das gesungen wird von Martin Rappold, dem Schauspieler. Ich habe etwas Text, das ist wie eine Art eine Auskopplung aus dem Film. Wir mussten so tun, als hätten wir einen Song aus den 30er Jahren und sind so oft gefragt worden, was die 20 Sekunden sind, dass wir einen sehr anzüglichen Song gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man in den Podcast reinbauen kann, sonst gibt es den Link, okay, den ich abladen kann.
Also wenn man keine urheberrechtliche Probleme
hat, dann tun wir ihn gerne einbauen. Ja.
Ich würde sagen, am Schluss von Sendung
oder so. Genau.
Okay. Gut, Matthias, was hast du dabei diese Woche?
Ich würde zuerst noch gerne schnell auf die Verlosung zurückkommen. Ich habe
genau
3 von diesen neuen Kummerbox-Bücher verlost und die haben überkommen oder kommen heute oder morgen noch über den Markus Mauchle aus St. Gallen, den Bastian Stalder aus Bern und den Andreas Dendlicker aus Homprächtigen.
Wunderbar.
Jetzt mein Goodie, das ist diese Woche ein bisschen etwas außergewöhnlich. Ich habe so eine kleine Leidenschaft für Objektiv, also ich fotografiere gerne und habe mir jetzt ganz neu ein Nikkor 10,5mm gekauft. Also es ist ein Fischauge, ein ganzes extremes Weitwinkel, man bringt 180 Grad
geil
Blick da raus. Das heisst, ich kann es mal von diesem Büro, das für so etwas wäre es geeignet, wo sehr enge Verhältnisse haben. Also man sieht hier, ich bin selber nicht drauf, weil das wäre doch ein bisschen schwierig, aber man bringt relativ viel drauf. mehr wieder mit den Handykameras und man muss auch schauen, dass man nicht seine eigenen Füße fotografiert, weil ich könnte so durchaus mit aufs Bild kommen. Kostet um die 1000 Franken und ist so für Leute, die gerne ein bisschen experimentieren und ein bisschen außergewöhnliche Sichten haben, etwas wirklich Lässiges.
Mein eigener Goodie ist für Leute, die das neue macOS, das im Herbst dann rauskommt, gerne heute schon auf ihrem Desktop gesichtet. Und zwar gibt es diverse kleine Programme, die man installieren kann auf das momentane macOS, damit es dann so aussieht, als ob es schon der Leopard wäre. Und die hat jemand wunderbar zusammengestellt und aufgelistet. Und der Link, zu wo ihr die alle findet, das ist mein Goodie von dieser Woche. Alle Links zu unseren Goodies findet ihr wie immer auf dogi.ch/digitag oder im iTunes und Links auf unserem Bild.
Dann kommen wir zu den Neuigkeiten von dieser Woche. Apple bringt seinen Browser jetzt auch für Windows. Man kann Safari, den hat es bis jetzt nur für macOS 10 gegeben, jetzt also auch als Windows-Anwender brauchen, um im Internet herumzustöbern. Die Surfer haben jetzt die Auswahl zwischen Internet Explorer, Firefox, Opera und eben dem Safari. Die Reaktionen auf die Beta sind negativ gewesen, also der läuft offenbar noch nicht so gut. Und es gibt auch sehr viele Leute, die schlicht den Sinn anzweifeln, unter Windows mit Safari zu surfen. Roger, du hast ja im Artikel zu dem Thema ein paar Theorien gehabt, warum das Apple
das macht.
Ja. Ja.
Also der Hauptgrund ist sicher das iPhone. Weil Safari auf dem iPhone drauf ist, wollen sie, dass möglichst viele Leute sich an Safari könnten gewöhnen oder den mal ausprobieren, bevor sie vielleicht das iPhone kaufen. Der zweite Grund ist, die Entwickler, die möchten eigene Software für das iPhone machen, können ja das nur so halbwegs machen, beziehungsweise können einfach Sachen machen, die im Safari laufen. Und um das genug Entwickler, dass sie überhaupt können ausprobieren auf ihrem Kompi, bevor sie es dann auf dem iPhone eventuell würden publizieren, brauchen sie einen Safari. Also brauchen sie einen Safari auf Windows. Und die dritte Verschwörungstheorie, oder was auch immer, ich weiß nicht wie viel, aber es ist halt schon so, dass Apple kommt Geld über für jedes Mal, wenn jemand sucht in dem eingebauten Suchfeld. Und das kriegt auch Mozilla das Geld zum Beispiel für das gleiche Suchfeld im Firefox. Und anscheinend, auch wenn nur ein paar Windows-User jetzt das wieder benutzen, läppert sich da schon genug zusammen, dass sich das schon gelohnt hat.
Der Blogger Ed Bott hat noch eine andere Vermutung. Der beobachtet nämlich im Moment, dass immer mehr Apple-Anwender auf ihren Rechner auch Windows brauchen.
Ja.
Und der sagt jetzt, er vermutet, dass Apple irgendwann einmal Rechner bringt, wo Windows vorinstalliert ist, wo auch schon mit dabei ist, also dass man das nicht muss selber drauf tun. Und dass dort aber möglichst viel von den Microsoft-Komponenten eben durch Apple-Komponenten ersetzt sind. Also statt dem Internet Explorer wäre dann da Safari für Windows drauf. Thomas?
Das finde ich eigentlich die interessanteste Theorie. Ich kenne relativ viele Leute, die eingeflashte PC-User sind und sich jetzt Macs gekauft haben und dann aber das Windows auch noch drauf haben, weil es gibt gewisse Sachen, wo man Windows braucht. Und ich muss selber jetzt einen neuen Kompi haben und bei mir auch überlegen, ob ich mir nicht jetzt nach all diesen Jahren, wo ich immer nur PC hatte, mir gleich auch einen Mac kaufen, weil für viele Multimedia-Sachen ist es einfach klar besser.
Mhm. Ich finde es auch eine interessante Vermutung. Ich würde, wenn ich Apple wäre, was ich nicht bin, aber ich würde das gerade so mit Parallels machen, dass man Windows-Anwendungen kann auf dem Mac-Desktop laufen lassen und dass es so aussieht, wie wenn das Mac-Anwendungen wären, dass man das nicht muss entscheiden, welches Betriebssystem das man muss starten. Das wäre schick.
Also ich glaube nicht so, die Theorie, die gibt es ja schon länger, die jetzt nicht erst seit Safari rausgekommen ist. Das interessant ist eigentlich mehr die Frage, bringen sie so Sachen wie iPhoto plötzlich auf Windows? Mhm. Wobei, mit jedem Programm, das sie überbringen, nehmen sie sich selber ein Verkaufsargument weg, wieso man einen Mac kaufen soll. Also, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Hardware mit Windows einfach so verkaufen.
Lassen wir uns überraschen. Google ist auch das Thema von unserem nächsten Newsbeitrag. Da geht es nämlich darum, dass ja die EU-Datenschützer Google angegriffen haben und haben gesagt, warum Google speicherst du Suchanfragen 2 Jahre lang. Jetzt hat Google darauf geantwortet und gesagt, sie tügen anhand von diesen Suchanfragen ihre Rechtschreibkorrektur zum Beispiel verbessern. Und sie sagen auch, sie brauchen das, dass sie da Angriff können erkennen und sich gegen so Angriffe aus dem Cyberspace verteidigen. Thomas, überzeugt dich das?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, man weiss ja, dass es auch darum geht, dass sie gerne möchten, den Leuten können spezifiziert Werbeangebote offerieren, längerfristig. Und das Zweite ist, dass sich dahinter versteckt, dass es diverse gesetzliche Bestimmungen oder Bestrebungen gibt, wo es darum geht, dass man möglichst viele Sachen möglichst lang will speichern, was dann immer mit den beiden Totschlagsargumenten Kinderporno und Terrorismus gerechtfertigt. Mhm. Ich finde es eine Katastrophe. Also das wäre ein Punkt, wo ich sicher nicht für Google wäre. Ich, ich denke wirklich, das ist etwas, wo etwas vom Beunruhigendsten ist, die ganze Geschichte, die gespeichert wird. Also wenn man denkt, im Vergleich mit dem Fischerstaat, ist das, was wir heute erleben, dass jedes E-Mail, das man schreibt, mhm. immer gespeichert ist, ist eigentlich wirklich etwas, und ich denke, da muss man mehr Augenmerk drauf richten. Mhm.
Gut, immerhin etwas hat man dem offenen Brief nehmen. Man sieht da nämlich genau, was Google speichert. Das ist die IP-Adresse, der Suchbegriff und das Google-Cookie, das Ominöse. Und wenn man das löscht ab und zu auf seinem Computer, dann ist quasi eigentlich die Verbindung zu den gespeicherten Daten unterbrochen. Weil anhand von der IP-Adresse lässt sich das eigentlich nur herausfinden, wenn man den Provider gerichtlich dazu zwingt, zu sagen, wer hinter dieser IP-Adresse steckt. Man kann, wenn man das weiss, sich gegen das auch ein bisschen schützen, indem man vielleicht alle zwei Monate das Google-Cookie löscht, das sonst, glaube ich, bis ins Jahr 2036 gültig wäre. Also, würdest du das machen, Roger? So Massnahmen, oder ist
ich
es dir
suche
Wurst?
Bewusst nicht immer bei Google. Also ich habe ein Tool im Browser, das mir automatisch von verschiedenen Search Engines Resultate zurückliefert. Ich gehe eigentlich gar nicht auf Google-Seiten suchen. Mhm. Was das jetzt für Folgen hat in dieser Beziehung, weiss ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich mache mir jetzt auch nicht so wahnsinnige Sorgen. Ich suche nicht jeden Tag nach Al-Qaida. Oder?
Gut. Das nächste Thema. Universal bringt im August die Kombi HD-DVD auf den Markt. Das heisst, es klingt kompliziert, ist aber im Endeffekt eine Scheibe, wo zwei Varianten von einem Film drauf sind, nämlich die hochauflösende High-Definition-Variante und die, die man normal in jedem DVD-Player kann abspielen. Sensationelle Idee, das entscheidet der Formatstreit, oder?
Schwierig zu sagen, ob das wirklich hilft. Also ich könnte mir noch vorstellen, weil es eben den Formatstreit immer noch gibt und weil die ganzen hochauflösenden Geschichten so restriktiv gehandhabt sind, dass es dort noch recht lang gehen wird, bis sich das wirklich durchsetzt.
Roger Zedi, könnte das ein System sein, eine Lösung sein, die dir den Einstieg in so ein System, für so eine Technologie erleichtert?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, das Einzige, was es macht, ist eigentlich, dass es rückwärtskompatibel ist.
Genau.
Ja, also für mich ist das eigentlich wie der Minimalstandard, damit ich überhaupt eine neue Technologie anschaffe. Ich meine, solange es den Blu-ray, HD, DVD-Krach gibt, ist beides einfach nicht attraktiv. Es tut mir leid, ich will nicht müssen bei jedem Film überlegen, oh, komme ich jetzt den in diesem Format über und habe nicht den richtigen Player und. Mhm. Also, ja, ist nett, ist sicher nicht schlecht, aber löst noch nicht das eigentliche Problem.
Ich denke, Sie machen da vor allem einen Fehler. Ich könnte mir überlegen, wenn das gleich teuer wäre wie eine DVD, dann würde man heute als DVD-Kunde so ein Ding kaufen und irgendwann mal hätte man dann Lust, das abzuspielen. Mhm. Nur, sie sind eben sogar teurer als eine normale HD-DVD und da denke ich tatsächlich, nein, also kaufe ich doch nicht, bin doch nicht blöd.
Ja, also ich weiss auch nicht, ich glaube die Chance besteht eben immer noch, dass schlussendlich High-Definition-Downloads, also legale kostenpflichtige die Lösung werden sie.
Das glaube ich auch. Ja. Das glaub ich auch.
Und weder die einen noch die anderen schreiben. Also ich hoffe, dass sogar ein bisschen, ehrlich gesagt.
Nochmal ein Google-Thema, nämlich die Frage, gruselt euch Google Street View? Das ist so eine lustige Technologie, wo man auf Google Maps kann sich irgendwo anklicken und sagen, ich will schauen, wie es da aussieht in dieser Straße. Und dann kann man sich dieser Straße entlang klicken. Also das ist wirklich noch beeindruckend. Ich habe mich da mal so durch San Francisco durchgeklickt, wo ich war vor 15 Jahren und habe mich dann das wiedererkennt oder wiedererinnert in einer Form, wenn ich das per Internet sonst eigentlich noch nie gehabt habe, ist lässig, nur das Problem, man sieht da natürlich ganz normale Passanten und Leute, die im Strassencafé hocken und vor allem auch irgendwo, es gibt jetzt so Seiten, Sammelsurium zum Beispiel eins, wo man sieht, wenn ein Velofahrer an einen Strassenlampenmast schiffen. Und da stellt sich jetzt die Frage, muss das sein? Muss die ganze Welt sehen, wenn ich an einen Strassenlaternen anseiche?
Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Aber also die Frage ist ja mehr noch... Das Problem ist, dass die Leute ja nicht wirklich ihr Einverständnis gegeben haben, irgendwie abgelichtet zu werden für das und dann nicht gewusst haben, dass das Papier passiert und. Und ich meine, also als Medium, das wissen wir alle, kannst du das nicht machen. Du kannst nicht einfach das Bild abdrucken, zum Beispiel von jemandem in der Zeitung, ohne sein Einverständnis. Oder? Und es ist schon noch, ich finde es also noch recht heikel und da wird eine Grenze überschritten, die ich eigentlich nicht gut finde. Mhm. Und so viel zu Google und immer alles ist lässig. Oder?
Mhm. Ja, es ist ein totales Dilemma. Die Technologie ist lässig, aber die Auswirkungen sind einfach eigentlich fatal. Ich will auch nicht in irgendeiner Situation da erscheinen.
Ja. Wobei auf die andere Seite, also bis jetzt ist dort wirklich, ist ja nicht so, dass man kann sagen, okay, ich möchte von morgen bis am Abend zum Beispiel das Luxusbordell am Römerhof den Eingang filmen oder ich möchte irgendwie schauen, wo geht der Herr so und so, wo geht der wann her. Also bis jetzt ist dort noch nicht so wahnsinnig viel da. Und manchmal denke ich auch, es gibt vielleicht wirklich so eine Verschiebung, dass die Wahrnehmung von einer Strasse, wo man direkt hat, oder wenn man sie halt über eine Kamera hat, miteinander verschmelzen. Mhm. Also es ist immer so, dass man irgendwie so sagt, ja, man muss irgendwie sein Einverständnis haben, wenn etwas abbildet. Ich denke, wenn ich jemanden anschaue, dann gibt es eine Abbildung auf meiner Netzhaut und ich speichere das irgendwo. Und manchmal denke ich wirklich, dass man sich immer Warholscher sehen kann und sagen, das verschwimmt alles ineinander hinein. Und ist von dort ja dann vielleicht irgendwie doch nicht so wahnsinnig schlimm. Es sei denn, man könnte wirklich anfangen, ganz gezielt zu sagen, ich will jetzt schauen, was dort und dort passiert. Aber das ist...
Noch ganz kurz zum letzten Thema. Die Wahlcomputer, wenn sie in Deutschland eingesetzt werden, können ganz, ganz einfach manipuliert werden. Das hat eine Studie vom Bundesverfassungsgericht herausgefunden, wo da Computerexperten unter anderem den Computerchaos Club durchgeführt haben. Man kann Ergebnisse oder Wahl herausfinden, was der andere gewählt hat vorher, und man kann auch beliebig die Resultate manipulieren. Thomas Hämmerli, das kann doch nicht so schwierig sein, so eine Maschine zu machen, die sich nicht so einfach knacken lässt, oder?
Das weiss ich, muss ich wirklich sagen, bin ich technisch zu fest und leihe. Ich bin das erste Mal hellhörig geworden, als es die ganzen Debatten gegeben hat in den USA, dass in mindestens zwei Staaten doch ziemlich manipuliert worden sind. Man hat damals den Karl Rove, den Bush-Berater, im Visier gehabt. Ich bin sonst eigentlich nicht so ein Verschwörungstheorie-Anhänger, aber also zutrauen würde ich es dem Mann. Und mir hat die Argumentation dort eingeleuchtet. Und von dem muss man sagen, wenn man sozusagen ein Backup analog hat, nämlich auf Papier, könnte das nicht schon, oder? Weil es ist doch relativ wichtig in einer Demokratie, dass das Zeug legitimiert ist und dass es wirklich funktioniert. Und von dort der Computer erst, wenn es wirklich absolut wasserdicht ist, wasserfest.
Aber würde das etwas sagen, dass du abstimmen per Internet dann doch lieber nicht, wenn du so etwas hörst?
Natürlich ist es extrem attraktiv, wenn man es längerfristig per Internet kann machen. Aber jetzt ist es darum gegangen, mit Maschinen, die es zählt, wenn ich es
genau,
verstanden
richtig,
habe.
Die, die auch im Wahllokal stehen.
Und dann muss ich mir sagen, okay, also das mit dem Abschicken, das kann man vielleicht technisch machen. Ich bin, wie gesagt, zu wenig ein Spezialist, um das zu wissen. Ich würde es sehr begrüßen, man muss einfach sicher sein, dass es richtig funktioniert.
Mhm. Also ich verstehe eben bis heute gar nicht wirklich, wieso man überhaupt Wahlcomputer will. Also offenbar gibt es so viele technische Schwierigkeiten und Löcher und tun sich ganz neue Probleme auf. Es tun sich viel mehr neue Probleme auf, als dass man alte gelöst hat mit dieser Maschine. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso man nicht bei einfach Stimmzettel kann bleiben. Man könnte ja zum Beispiel maschinenlesbare Stimmzettel machen mit einem Strichcode drauf, die dann sehr schnell ausgezählt sind oder so irgendwie. Aber wieso es unbedingt ein Kompi muss sein? Keine Ahnung, dass irgendeine Computerfirma schaurig freut, wenn sie die bauen dürfen. Aber sonst sehe ich es eigentlich nicht.
Sonst, wenn du es analog machst, ist natürlich das Personal im Stimmbüro das, was heikel ist. Also die könnten Stimmzettel zum Verschwinden bringen, die könnten daran herumschreibseln. Und das, denkt man, will man wahrscheinlich ausschalten mit diesen Wahlcomputern.
Ja, das ist natürlich gut, aber ich meine, das Problem gibt es ja wahrscheinlich, seit es Wahlen gibt. Oder? Mhm. Also du wirst sicher nie eine hundertprozentige sichere Wahl können durchführen können. Mhm. Aber es hat ja bis jetzt eigentlich nicht so schlecht funktioniert. Und wieso man jetzt so auf Biegen und Brechen Computermusik einführen, verstehe ich nicht. Und ich bin ja jemand, der eigentlich Kompis lässig findet, aber in dem Zusammenhang nicht. Am nächsten Sonntag ist einmal eine Abstimmungswochenende bei uns in der Schweiz. Thomas, eines von deinen vielen Projekten ist eine Webseite, die heisst vote.ch. Kannst du ganz kurz sagen, was die eigentlich macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid, die zu machen?
Also die Idee ist, dass man einen Service bietet, wo man sehr knapp informiert, was bei Abstimmungen geht und damit die Leute erleichtert, abzustimmen. Jetzt ist es so, wir sind nicht total neutral. Angefangen hat er, wo der Blocher mal eine Abstimmung in Zürich gewonnen hat und sehr viele Leute waren schockiert gewesen. Und ich habe sehr viele so Freunde aus der Kunstszene und Partyszene gefragt, ob sie sind abstimmen und praktisch alle haben gesagt, ja, nein, ich bin nicht abstimmen gegangen. Wegen dem haben wir das damals gegründet, es sind verschiedene Leute, die das machen.
Es war eigentlich die Idee gewesen, vor allem auch ein Reminder zu sagen, es kommt überhaupt eine Abstimmung,
oder? Ja, nicht nur ein Reminder, sondern inhaltlich. Das Idealbild war, dass wenn man im Spunten sitzt mit einem Kollegen, der brav immer Zeitung liest, ein bisschen rauskommt und sagt, jetzt sag mir mal ehrlich, was ist Sache, dass der schnell sagt, um was das geht. Und von dort ist es relativ wichtig, dass es redlich ist und dass es nicht irgendwo an eine Partei angeschlossen ist. Wir haben es mal definiert als etwas, das für ein eher urbanes Publikum ist. Das heisst, man ist irgendwie offen, zu Städten gehört, dass man auf verschiedene Arten leben kann. Es ist eher liberal und wir haben gesagt, es gibt diverse Themen, wo man in guter Treue kann eher ein bisschen ökologisch denken oder man kann eher ein bisschen wirtschaftlicher denken und dort lassen wir es offen. Und es gibt andere Fragen, zum Beispiel die UNO ist für uns klar, es ist eine Öffnungsfrage oder eben auch, wie die Leute leben sollen, also wenn es darum geht, ob die Schwulen irgendeinen eheartigen Vertrag machen, ist klar, dass das soll gehen. Oder wenn die Leute wollen, wenn es darum geht, dass man das Kiffen legalisiert, finden wir, das muss gehen. Das sind alles so Fragen, wo man sagt, gehört zu städtischen im Leben, dass man dort eigentlich alle nach ihrer eigenen Fasson selig werden.
Und wann haben ihr die erste Empfehlung rausgegeben? Wann war das?
Oh, das ist, glaube etwa 86.
So früher schon?
Ja. Nein, es gibt schon... Nein, Moment.
Ich wollte sagen, hat es ja noch kein Internet gegeben?
Nein, stimmt. Blödsinn.
1997 in dem Fall.
97, ja, müsste es gewesen sein, etwa.
Okay.
Genau.
Und wie viele Leute stehen da eigentlich so dahinter? Also ich habe jetzt deinen Namen auf der Webseite gefunden, nach ganz lang suchen.
Ja. Es hat ganz am Anfang noch mehr gehabt. Einer ist der Oliver Reichenstein, der jetzt gerade die Seite vom Magazin neu designt hat und in Japan lebt und sich zum Internet-Guru entwickelt. Viola Zimmermann hat einen Teil designt. Dann gibt es... Moritz Zimmer ist der, die ganzen technischen Sachen macht. Und dann haben wir noch ein paar zugewandte Journalisten, die Material liefern und ich so ein bisschen den Text dann anpassen und internetgerecht machen. Das heisst, möglichst knapp und simpel.
Und es ist also eine Handvoll Leute und die entscheiden dann demokratisch untereinander entscheiden, was er jetzt für ein Ding... Oder wie läuft
der Prozess? Nein, das läuft eigentlich so, dass sich das ein bisschen herauskristallisiert hat. Also wir haben immer ein bisschen versucht zu definieren, was das Urbane ausmacht. Wir haben gesagt, etwas, was dazu gehört, ist, dass heute immer weniger Leute sich auf eine Partei konzentrieren. Das gibt die Parteibindungen nicht mehr. Die Lebensläufe sind komplexer. Das heisst, sehr viele Leute fahren Auto und fahren Velo oder haben ein paar Aktien und eine Gewerkschaftskarte. Und für die haben wir gesagt, versuchen wir also etwas zu machen. Man kann sagen, in der Schweiz gibt es strategisch immer wieder die Momente, wo auf der einen Seite das nationalkonservative Lager unter der Führung von Blocher ist und auf der anderen Seite sind die Gewerkschaften, sind die Wirtschaften, die Finanzinstitute, ein grosser Teil der Medien. Und dort ist wegen dem System der Schweiz immer wieder sehr knapp. Und dann haben wir gesagt, das sind eigentlich die, die uns am wichtigsten ist. Eben UNO ist so etwas gewesen. Osterweiterung ist total klar. Dann sind es so gewisse Sachen, die es um Lifestyle geht. Also darf man Party machen am Betttag oder Sachen, ist alles klar, sind wir für Freiheit. Ladenöffnungszeiten haben wir gefunden, möglichst 24 Stunden Gesellschaft. Mhm. Und bei allen anderen Sachen lässt man es offen. Und das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, was etwas Sache ist. Und eben bei Sachen, wo man sich nicht einig ist, dort lässt man es einfach offen und sagt ihm und sagt, wenn du findest das, dann du stimmst du selbst. Wenn einer selbst findest, stimmst du etwas anderes. Und dann hat es immer noch Links dabei, wenn die Leute noch mehr wissen.
Genau, also sie gehen ja auch immer an, welche Partei hat was. zum Beispiel. Genau, genau. Und so.
Also die Idee ist wirklich, dass man möglichst schnell herausfinden kann, was ist Sachen, was würde man selber.
Wo stehe ich selber jetzt?
Genau.
Wie viele Leute haben den Newsletter abonniert?
Es ist irgendwie so etwas ein mehr als 10'000. Es ist ständig immer wieder, aber es ist doch also vor allem Schwerpunkt Zürich.
Ja.
Und Basel haben wir dann mal zusammen geschafft mit Kulturstadt jetzt, was darum gegangen ist, dass Polizisten wieder eingeführt werden sollen, weil sie relativ grosse Datenbasis hatten, die sie zur Verfügung gestellt haben. Ja.
Und wisst ihr etwa, was das für Leute sind? Also hast du gesagt, Zürich, also sind das in dem Fall auch wirklich so die urbanen...
Ja, es ist noch interessant. Wir haben am Anfang gedacht, es wäre etwas, was vor allem für eine jüngere Zielgruppe ist. Wir haben gemerkt, zum Beispiel, man merkt, das kann man sehen an den Änderungen, wir haben noch viele so im Banksektor, also wieder aufgeschlossene junge Banker sind mal, ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt, da gibt es auch relativ viel. Und dann habe ich aber eine Rückmeldung, zum Beispiel, ich weiss, von verschiedenen ehemaligen Chefredaktoren, die uns abstimmen, die sagen, bei den grossen Sachen, ich weiß ich selber Bescheid, aber der Service schätzt, dass man in sehr kurzer Zeit bei den ganzen Mini-Abstimmungen, die es dann auch noch gibt, sich einfach schnell kann orientieren kann. Die Idee war wirklich Service und von dort her ist es unterzwischen altersmässig relativ breit.
Aber so der Anspruch jetzt, zum Beispiel auch die Jungen zu politisieren, habt ihr den oder sagt ihr, das könnt ihr nicht leisten?
Es ist eine Erfahrung, die wir haben. Zum Teil haben wir also Abstimmungspartys gemacht, wir haben gemerkt, also bis 25 gibt es einen Teil Leute, die sind interessiert und sehr viele sind nicht interessiert. Mhm. Und ich habe keine Idee, wie man die holen kann. Mhm. Also ich glaube, es ist oft so, da interessieren andere Sachen erst mit der Zeit. Wenn man merkt, man muss Steuern zahlen, es gibt Fragen beim Job, es gibt plötzlich diverse Fragen, merkt man dann, oder wenn Kinder kommen, merkt man plötzlich, Krippenfrage hat etwas mit mir zu tun. Und man kann zeigen, dass mit zunehmendem Alter mehr Leute abstimmen.
Ja. Hat es schon mal irgendwie versucht gegeben, euch zu beeinflussen?
Ja, klar. Also, meine,
von welcher Seite kommen die so vor allem?
Ja, das könnte man so nicht sagen. Vor allem welche Seite, wenn die Leute mit uns zusammenarbeiten. Und wir haben wie mal müssen sagen, was wir zum Beispiel machen. Wir tun nur Stellung beziehen zu Abstimmungen, nur dann schicken und würden nie für irgendeine Initiative oder irgendetwas anderes werben. Weil wir dann sofort im ganzen Polizumpf rein, wenn es einfach auch für uns selber wahnsinnig mühsam. Also wir haben zum Beispiel, wir haben nie Sitzungen. Es geht alles über Internet, es geht über Chats. Also wir sehen, es gibt Leute, die habe ich schon 2-3 Jahre nicht mehr gesehen physisch.
Okay.
Und das geht alles nur, weil man sich einfach nur auf das Kerngeschäft konzentriert und nur das macht.
Und finanziell sind ihr non-profit-mässig?
Ja, ja, es ist so, dass wir zahlen die Homepage. Ich meine, das kostet alles nicht, sind vielleicht 200 Stutz alles in allem. Und das zahlen wir lieber gerade aus dem eigenen Sack, als eine Sitzung zu machen. Und man kann sich irgendwie überlegen, was man selber kosten will.
Ja.
Und dann ist ein Prinzip, dass alle Leute Sachen machen, die ihren Beruf sowieso machen. Sind alles Profis und von dort geht es relativ schnell. Also ich meine, ich habe so viele Jahre textet, es kostet mich nicht wahnsinnig viel.
Ja.
Schnell texten.
Habt ihr Feedback aus der Politik?
Ja, klar, zum Teil. Es gibt natürlich immer die Leute, die sich aufregen.
Wenn
ihr eine andere Meinung habt, das ist klar. Und dann gibt es aber einen Moment, wo man zusammenarbeitet. Also wenn zum Beispiel über die UNO-Kampagne war so etwas gewesen, bei der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft im Kanton Zürich haben wir zusammengearbeitet. Es gibt manchmal so Momente. Dort haben wir auch, das müssen wir noch sagen, haben wir manchmal uns in Kampagnen einzeln engagiert und Geld bekommen. Und haben mit dem dann irgendwie geschaut, dass wir zum Beispiel so, haben eben mal so Abstimmungspartys gemacht, das war etwas.
Selbst hat ja dann glaube ich ein für Aufregung gesorgt?
Ja, weil es neu war, ich bin und der Stadtpräsident von Zürich, wir sind beide von der SVP eingeklagt worden, wir sind Bund der Steuerzahler, das ist eine Unterorganisation. Ja. Und haben dann aber Recht bekommen und ich habe Bund der Steuerzahler eingeklagt und die haben zu uns eine öffentliche Entschuldigung und mir eine Entschädigung gezahlt. Also wir haben die dann einfach übergehauen, weil das auch juristisch ist relativ tricky, wie man das muss machen, aber wir haben das relativ seriös abgeklärt.
Okay. Reden wir doch vielleicht noch ein bisschen über das Internet generell. Wie wichtig siehst du das Netz heutzutage in der politischen Meinungsbildung?
Wird immer wichtiger. Also es ist klar und voll, dass es immer wichtiger wird, weil Internet ist eine der wichtigsten Quellen, wo man sich informiert. Und im Ausland kann man das zeigen, jetzt in Frankreich ist das der Fall, in Amerika ist das der Fall, dass in den Wahlkämpfen das Internet immer wichtiger wird. Man muss auch sagen, Internet hat einen demokratisierenden Effekt, dass wir das machen können. Das geht nur, weil es einfach praktisch gratis ist. Also, ich kann mit zwei, drei Gruppen 10'000 Newsletters verschicken und es kostet nichts. Und früher war es halt so, gewesen, dass zum Beispiel die SAP, der Aufstieg der SAP im Kanton Zürich hat stattgefunden, weil es gegeben hat den Autofrei, der viel Geld gab, den Blocher, und die haben die Versand können zahlen und einen Briefversand kostet, jede Karte kostet einen Stutz oder so, muss man rechnen, vielleicht sogar noch mehr. Also das heisst, es ist wahnsinnig teuer. Ja. Und das ist etwas, was sehr viel komplett verändert. Neben so anders ist einfach, dass das immer mehr Leute aufs Internet zurückgreifen, wenn sie Informationen haben wollen.
Es gibt, also Blogs sind ja während dem Zusammenhang viel genannt, gerade in den USA. Ist es je für euch ein Thema gewesen, aus dem Ganzen so eine Art Politblog-Plattform zu machen oder so?
Wir haben auch schon darüber geredet und haben aber immer gesagt, wir müssen wirklich schauen, dass wir relativ sauber trennen. Es gibt das Kerngeschäft, wo man den Leuten verspricht, du kommst kein Spam über, du kommst nur das über. Und wir haben uns das schon mal überlegt, ob wir das vielleicht machen sollten. Das ist dann doch wieder relativ viel Aufwand und es wäre eigentlich dann auch fast besser, würde das außerhalb als eine eigene Geschichte aufziehen, wenn man das machen will.
Ja. Du hast bereits die USA ja auch schon erwähnt. Es gibt auch Leute, die sagen, das Ganze ist extrem überschätzt. Weil das Internet unter anderem den Effekt hat, dass man eigentlich immer nur die Meinungen anschaut, die einem gefallen. Also aus der ganzen Blogosphäre und so weiter liest man dann ja eigentlich nur die, die ihr das findet, die ich auch schon finde oder so. Und eigentlich quasi der Informationsgehalt ist gar nicht so gross. Weil jeder predigt eigentlich sich zu den bereits Gläubigen.
Das ist etwas, was sicher stimmt. Das ist auch eines der Probleme des Internet. Ich meine, die ganze demokratische Idee fußt ja idealtypisch darauf, dass
auf
man eine debattierende Öffentlichkeit hat, wo man miteinander irgendwie die Sachen des Staates und der Gesellschaft irgendwie anschauen, alle Argumente abwägen. Ist natürlich klar, Internet führt dazu, dass es eine extreme Zersplitterung gibt von der Meinung. Und von dort glaube ich, das ist so ein bisschen die Chance auch von euch, also von einem Tagesanzeiger, der das bündeln kann. Und man wird sicher immer auch Sachen brauchen, die so ein bisschen Geschichte, Gesamtschaft einordnen. Trotzdem kann man sicher sein, es wird immer mehr wird im Netz passieren. Und von dort her einfach, glaube ich, schon die Bedeutung wird nach wie vor wird immer stärker zunehmen.
Ja, das Praktische am Internet wäre auch, dass Politiker selber einen sehr direkten Draht hätten zum Volk. Ich habe jetzt letztens in einem TV-Politmagazin von Deutschland gesehen, dass die haben so eine Untersuchung gemacht und die haben herausgefunden, dass irgendwie ein relativ grosser Teil der Abgeordneten im Bundestag nie jemals auf so eine E-Mail reagieren. Das ist irgendwie... Politiker haben es offenbar noch nicht gemerkt, dass man das
Medium könnte. Also ich meine, das war auch mein Eindruck gewesen, bei den letzten Wahlen hier in Zürich, wenn man die Homepages angeschaut hat. Ich meine, es ist ein unglaubliches Blabla. Und ich glaube schon, das ist wie etwas, das noch gar nicht richtig entdeckt worden ist, wo aber es eine Frage von der Zeit. Ja. Muss man alles noch ein bisschen ausprobieren, aber ich meine, das ist klar, das ist die Zukunft. Das gibt dann wirklich die Möglichkeit, dass man auch ein bisschen tiefer geht und eben nicht nur die Sprechblasen absondert. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder etwas bei der Politik. Es ist natürlich auch wahnsinnig mühsam, oder? Wenn man irgendwie ständig dann auch noch all die E-Mails und all das Zeugs muss beantworten. Aber ich glaube schon, die Schweiz wird momentan wird's noch total unterschätzt. Und eben ist eine Frage von der Zeit auch, dass eine jüngere Generation von Wählern und aber auch von Politikern an die Schaltstelle kommen, wo das ganz klar ist, dass man nicht mehr so als primäres Kommunikationsinstrument nutzt.
Was haltest du von so Seiten wie zum Beispiel der Hillary Clinton?
Finde ich natürlich recht interessant. Jetzt bin ich jetzt, muss ich gestehen, auch schon so lange nicht mehr drauf. Das letzte Mal bin ich so auf amerikanischer Seite gewesen, bei dem Kerry-Republikaner-Wahlkampf und komme jetzt noch. Ich habe ein E-Mail, das nur für Spam ist und ich so alle möglichen Newsletter anmelden. Ja. Ich komme jetzt noch jeden zweiten Tag von der Republikanischen und der Demokratischen Partei irgendwelche Tiertan. Wir können die nicht
Sie hat eine Aktion gemacht, letzte, die extrem Wellen oder also sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat in den USA. Und zwar hat sie die Internet-User abstimmen wollen, dass ihr Song soll sein für ihre Kampagne.
Also ich bin jetzt
quasi gewesen, das habe ich nicht mitbekommen. Der offizielle Kampagnensong von Hillary Clinton kann man wählen. Die Wahl ist noch nicht fertig. Es hat extrem viel Aufmerksamkeit generiert, gerade auf YouTube und bei jungen Leuten so. Kann man sagen, okay, das ist eigentlich super cool. Findest du jetzt einen schlauen Einsatz vom Internet, weil ja eigentlich eine politische Debatte so nicht wirklich entsteht, oder?
Das ist natürlich etwas, wo man muss sehen muss, dass auf der einen Seite Internet auch längerfristig dazu führen wird, wie das Fernsehen, dass es irgendwie mehr darum geht, wie man aussieht, dass man kann heute nicht mehr Politik machen, wenn man nicht visuell ja, oder aus dem, was man dann ist, irgendetwas macht. Das ist einfach etwas, was elektronische Medien mit sich bringen und es wird sicher viel mehr so Marketing geben, wo über Lifestyle läuft, wo Gefühle anspricht. Ich meine, das ist schon der Clinton, ist oder irgendwie das ist eine Wasserscheide gsi, wo der Clinton gefunden hat, es ist wichtiger beim Letterman aufzutreten als irgendwie im 60 Minutes oder so. Das ist irgendwie wichtiger mit dem Saxophon nehmen aufzutreten, weil das so gewisse Bilder schafft. Aber das ist wie etwas, wo etwas dagegen machen kann man nicht. Auf die andere Seite kann man sagen, vielleicht erreicht man mit dem auch Leute, die man sonst nicht erreichen würde.
Ja. Das Interessante übrigens bei der Hillary ist, man kann auch abstimmen von da aus. Also es ist nicht nur für Amis, das ist noch lustig. Noch eine letzte Frage. Als so weit politisch engagierter Mensch, ist es je ein Thema für dich gewesen, selber ein Amt anzustreben oder so etwas in dem?
Nein, ich habe mich immer wieder engagiert, aber ich muss irgendwie sagen, so, erstens widerstreben mir die bestehenden Parteien, finde ich grauenhaft. Dann bin ich ab und zu, wenn ich in Kampagne geschafft habe, einmal so einen Tag lang im Kantonsrat sitzt, das ist auch extrem Knochenbürze. Man hat es zu tun mit wahnsinnig vielen, man muss es so sagen, Idioten. Man hat viele Profilierungsneurotiker, kann ich es sagen. Von dort ist das wirklich relativ hart und nein, bis jetzt ist das noch nie der Fall gewesen, dass ich gefunden habe, müsste sein.
Dann bleibt uns aber sicher dann der gute Dienst von vote.ch erhalten.
Wir hoffen es.
Ja, merci, dass du gekommen bist, Thomas, und viel Erfolg und Spass an all deinen Projekten.
Herzlichen Dank.
Merci nochmal allen, die geschrieben haben für das Kummerbuch und leider keins bekommen haben. Feedback könnt ihr uns trotzdem immer schreiben auf leben.tagesanzeiger.ch. Das wäre die 27. Sendung gewesen. Nächste Woche geht es um die Frage, wie man als Blogger könnte Geld verdienen und was die für verschiedene Möglichkeiten für Vor- und Nachteile haben. Euch allen bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und eine schöne Woche. Und zum Schluss hören wir jetzt noch das Lied, das der Thomas uns mitgebracht hat. Wunderbar. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Gemeinsam, denn da fühlt man sich nicht gar so einsam. Und das Herz, das schlägt in meiner Brust, und weiter unten, da fühl ich große Lulululululululu. Ja, der Mensch hat eine Nase, keine Nüstern. Doch nur der Homo sapiens ist immer lüstern. Mag er flöten und geigen, oh du mein Lieb, er bleibt doch immer Sklave von seinem Tri-Tri-Tra-Tra-Dil-Di-Da. Manchmal muss man etwas lügen, denn sonst könnte man nicht mehr betrügen. Doch ich weiß, die Eifersucht, die nimmt dich mit. Drum schlag ich vor, jetzt machen wir's zu dritt, dritt, da, da, dil, da, ba. Brauche deine Nähe, denn die Natur will, dass ich meine Gene sehe. Ich begehr Zehen, Ohren, Waden und auch Wimpern. Mein Hypothalamus befiehlt, dass wir jetzt pim, 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 pilidi. Oh, wir sind uns sehr gewogen. Dass wir nicht wollten, nein, das wäre glatt gelogen. Ob am Boden oder auf den Möbeln, am schönsten ist, wenn wir einfach fü-fü-fü-fü-fü-lüdü und man schimpft, wir machten so wie bei den Tieren. Doch nur der Mensch freut sich am Sodomisieren. So etwas sieht man noch nie in einem Zoo. Gänzlich human ist das Pläsier am Ist etwas eng, brauchst du dich gar nicht erst zu grämen. Lass einfach los und alles ordentlich einkrämen. Und ist zu weit, auch wenn du dich kaum traust. Da hilft nur eins, probier's doch mit der V-V-V-V-V-Lodau. Oh du mein Gott, vielleicht muss ich jetzt bald schon sterben. Was von mir bleibt, gehört an alles bloß den Erben. Drum beschwör ich dich, jetzt stell dich nicht so an. In einem Stündchen kommt doch schon dein Mann, 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 Badli, 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 da, 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 Lamba, Fida. Badli, Long, Badli, da, 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 da